Ja, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, die Reform ist angetreten mit dem Ziel, die Politikverflechtung in Deutschland, in der weder der Bund noch die Länder in den meisten Bereichen zu autonomem politischen Handeln befähigt sind, diese Politikverflechtung abzubauen. Man wollte das erreichen durch die Verminderung der Zustimmungsrechte des Bundesrats, insbesondere der dort gegebenen parteipolitischen Blockademöglichkeiten. Und man wollte es erreichen durch sehr viel weitere Handlungsspielräume, Autonomiespielräume für den Landesgesetzgeber, sowohl in der Gesetzgebung eigentlich auch in der Finanzwirtschaft. Allerdings wurde in der Föderalismuskommission die Diskussion darüber sehr rasch abgebogen. Dieses Ziel stand von Anfang an unter einer faktischen und einer normativen Einschränkung. Die faktische Einschränkung besteht in der extremen Ungleichheit wirtschaftlichen, administrativen, politischen, finanzwirtschaftlichen Ungleichheit zwischen den Ländern. Die normative Einschränkung besteht in dem Grundsatz der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, den niemand weder in der Kommission noch in der öffentlichen Diskussion ernsthaft in Frage stellen will. Das Ergebnis der Arbeit der Beratungen in der Kommission und der späteren Verhandlungen aus meiner Sicht bringt Fortschritte in Richtung auf Entflechtung, aber das sind außerordentlich begrenzte Fortschritte. Für den Bund ist weniger Autonomie erreicht worden, für die Länder ist weniger Autonomie erreicht worden, als aus meiner Sicht nötig und auch möglich gewesen wäre. Dass so wenig erreicht worden ist, liegt nach meiner Sicht an einem verfehlten Grundansatz. Frau Münch hat ihn angesprochen. Es war die Festlegung auf das Trennprinzip. Wir wollen eine klare Trennung der Kompetenzen von Bund und Ländern. Das war die Leitidee der Reform. Und diese Leitidee gerät sehr schnell in Konflikt. Erstens mit der Ungleichheit, mit der existenten Ungleichheit der Länder und zweitens mit der normativen Vorgabe, die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse im Bund zu garantieren. Und wenn man hätte weiterkommen wollen, hätte man statt des Trennprinzips nach flexibleren Formen der Verflechtung suchen müssen, die den Ländern mehr Spielraum bieten, ohne die Gefährdung des Anspruchs auf Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse zu provozieren. Frau Münch hat darauf hingewiesen, dass eine Lösung, die dieses ermöglicht hätte, in der Entscheidung für eine weitgehend generelle Anwendung konditionierter Abweichungsrechte der Länder von der einheitlichen Bundesgesetzgebung hätte liegen können. Dieser aus meiner Sicht nicht weit genug führende Ansatz des Trennprinzips kann selbstverständlich, ich mache mir keine Illusionen, jetzt in der parlamentarischen Beratung nicht mehr grundsätzlich korrigiert werden. Die Diskussion muss sich im Rahmen des gewählten Ansatzes halten. Aber es besteht die Möglichkeit und die Notwendigkeit, Korrekturen an dem vorliegenden Entwurf mindestens dort anzubringen, wo die vorgeschlagenen Lösungen im Hinblick auf die Ausgangsziele zu Verschlechterungen führen gegenüber dem Status quo. Und ich will, während Herr Mayer sich auf vier Punkte konzentriert hat, die auf jeden Fall geändert werden sollten, mich auf nur zwei solcher Punkte zunächst konzentrieren. Der Artikel 104a Absatz 4 neu bringt aus meiner Sicht eine Erweiterung von Blockademöglichkeiten statt eine Verminderung der Blockademöglichkeiten. Und der Grund liegt in der Anwendung des Zustimmungsrechts als Folgeregelung für die Änderung bei Artikel 84 Absatz 1, der Anwendung des Zustimmungsrechts nicht nur auf die Geldleistungen, sondern auch auf die geldwerten Sachleistungen. Das ist in sich einigermaßen konsequent. Im Detail wird man über die Formulierungen streiten müssen. Aber man hat nicht gleichzeitig auch den Artikel 104a Absatz 3 Satz 1 geändert. Die Folge davon ist, dass mit dem neuen Zustimmungsrecht für geldwerte Sachleistungen gar keine Verhandlungen über Ausgleichszahlungen des Bundes möglich sind, weil in 104a Absatz 3 Satz 1 nur bei Geldleistungen der Bund die Leistungen ganz oder zum Teil übernehmen kann. Bei den geldwerten Sachleistungen nach der gegenwärtigen Formulierung kann der Bund es nicht tun. Das Zustimmungsrecht kann also gar nicht zum Schutz der berechtigten finanzwirtschaftlichen Interessen der Länder genutzt werden, sondern es ist ausschließlich in die Verfassung geschrieben als ein Instrument der parteipolitisch möglichen Blockade der sachlichen Ziele des Bundesgesetzgebers. Das kann möglicherweise ein Redaktionsversehen sein. Und wenn es dieses wäre, wäre es ganz einfach zu korrigieren, indem in Satz 1 des 104a Absatz 3 eben neben den Geldleistungen auch die geldwerten Sachleistungen aufgenommen werden können. Wenn man das nicht machen will, dann heißt es, dass man sehenden Auges die Erweiterung politischer Blockademöglichkeiten des Bundesgesetzgebers neu in die Verfassung hineinschreibt. Der zweite Punkt, den ich ansprechen will, ist 104b, der als Ersatz für den alten 104a Absatz 4 die Möglichkeit der Finanzhilfen des Bundes neu regelt. Einiges an den Neuregelungen ist außerordentlich begrüßenswert, insbesondere in Absatz 2, Satz 2, die Befristung von Finanzhilfen und der degressive Charakter von Finanzhilfen. Das ist deswegen begrüßenswert, weil die Finanzhilfen naturgemäß eine Tendenz zur Versteinerung haben und man dieser Tendenz entgegenwirken muss. Nicht gut finde ich, dass in Absatz 2, Satz 1 neben dem zustimmungsbedürftigen Bundesgesetz auch weiterhin die Vereinbarung zwischen Bund und Ländern auf der Grundlage des Haushaltsgesetzes als Möglichkeit zur Begründung von Finanzhilfen vorgesehen wird. Vereinbarungen sind sehr unflexibel und sind sehr intransparent und sehr schwer zu ändern. Es wäre sehr viel besser, wenn man sich beschränken würde auf die Begründung von Finanzhilfen durch Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrats bedarf. Nicht gut finde ich auch in Absatz 1 Satz 1, dass die Finanzhilfen sich weiterhin beschränken sollen auf Investitionen der Länder. Herr Mayer hat darauf hingewiesen, dass die Krisenlagen, die auftreten können und in denen eine Hilfe des Bundes unabweislich wird, sich nicht an solche vorgegebenen Definitionen halten werden und dass man dann entweder gezwungen wird, per Interpretation zu tricksen und zu mogeln, was in der Vergangenheit immer wieder der Fall war, oder dass notwendige und in der Sache unvermeidliche Hilfen verhindert würden durch einen zu eng gefassten Verfassungstext. Ich würde wie Herr Mayer dafür plädieren, die Möglichkeit von Finanzhilfen ohne sachliche Einschränkung in der Verfassung vorzusehen, aber gleichzeitig mit der Konzentration auf das zustimmungsbedürftige Bundesgesetz für die Begründung und mit der Befristung und Degression. Was ich absolut katastrophal finde in dem neuen Artikel 104b ist der Absatz 1 Satz 2. Gegenstände der ausschließlichen Gesetzgebung der Länder sollen kategorisch ausgeschlossen bleiben von der Möglichkeit der Unterstützung durch Finanzhilfen des Bundes. Um ein Beispiel herauszugreifen, an dem das gravierend wird, Herr Mayer hat schon darauf hingewiesen, der Bildungskomplex, und zwar von der Kita bis zur Habilitation, wie die Länder in der Kommission immer wieder sagten, der Bildungskomplex wird die größte kritische Herausforderung für die Zukunft dieses Landes sein, auch für die wirtschaftliche Zukunft, aber auch für die soziale Integration dieses Landes. Und in diesem Bereich ist die Ungleichheit zwischen den Ländern so gravierend, dass einheitliche Regelungen, auch einheitliche finanzwirtschaftliche Regelungen, dem nicht grundsätzlich Rechnung tragen können. Im Übrigen haben die Länder auch nach den minimalen Änderungen keinerlei Autonomie über ihre eigenen Finanzen. Sie sind völlig abhängig von einheitlichem Bundesrecht, was ihre Finanzausstattung ausgeht. Das heißt, für die finanz- und wirtschaftsschwachen Länder bedeutet das Verbot von Bundeshilfen in Bereichen der ausschließenden Gesetzgebungskompetenz die Verurteilung zu einer im Vergleich zum Bundesdurchschnitt deutlich schlechteren Leistung. Es bedeutet eine Verschärfung der Ungleichheit zwischen den Bundesländern. Ich verstehe nicht, wie die wirtschafts- und finanzschwachen Länder diese Klausel akzeptieren konnten. Ich verstehe auch nicht, wie ein Bundesgesetzgeber sie akzeptieren könnte. Dankeschön.